Ich begrüße die Eingewählten sehr, sehr herzlich, auch unsere beiden Gäste und eröffne dann die 97. Sitzung des IFS-Fachausschusses. Zwei Themen haben wir auf der Agenda, nämlich die vorgeschlagene Änderung an Sale und Leaseback und den PIL zu IFRS 10 bis 12. Wir beginnen mit dem Sale und Leaseback-Thema und ich erteile Herrn Senior das Wort.
Vielen Dank und auch von mir guten Morgen. Wir hatten uns ja in der 95. Sitzung, sprich am 11. Januar, mit dem Thema beschäftigt und kamen da zumindest vorläufig zu dem Ergebnis, dass die vom IASB vorgeschlagene Methodik vom Fachausschuss abgelehnt wird. Stattdessen haben wir uns Gedanken über eine mögliche Alternative gemacht, die sich darauf bezog, auch Sale and Leasebacks mit vollständig variablen Zahlungen anhand der allgemeinen Regelungen sozusagen des IFRS 16 abzubilden. Und wir hatten uns an der Stelle davon erhofft, dass das halt die ersten Folgebewertung sozusagen erleichtern würde, also die ersten Folgebewertung des zurückbehaltenen Nutzungsrechts und auch der Leasingverbindlichkeit. In diesem Zuge hatte ich Ihnen dann in der Unterlage noch ein bisschen was ausgeführt, was ich nur ganz kurz noch zusammenfassen würde, da Sie es ja alle gelesen haben, dass es halt natürlich dann so ist, wenn wir die vollständig variablen Zahlungen sozusagen anhand der allgemeinen Regelungen abbilden, führt es ja dazu, dass das Nutzungsrecht und auch die Leasingverbindlichkeit halt mit Null bewertet werden, weil die ja eben nach der klassischen Konzeption des IFRS 16 halt vollständig variable Zahlungen, also Zahlungen, denen man sich noch entziehen kann, halt nicht berücksichtigen in ihrer Bewertung. Das führt, wie gesagt, in dem Beispiel dann dazu oder in der von uns erörterten Alternative, dass sich zwar die ersten Folgebewertungen etwas einfacher darstellen lässt, die Problematik allerdings ein bisschen dahin verschoben wird, wie denn der Gewinnanteil sozusagen zu ermitteln ist, der nach der Idee abgegrenzt werden sollte. Das heißt, die Ermittlung des auf den Anteil des oder am zurückbehaltenen Nutzungsrechts entfallenden Gewinnanteils wäre dann zu klären. Und da ist es dann wahrscheinlich unvermeidlich, dass man zumindest in der Form der Nebenrechnung die erwarteten Leasingzahlungen, die der ED ja praktisch als Begriff und auch als Methodik einführt, dann halt auch mit zu Rande ziehen muss, um halt, wie gesagt, den abzugrenzenden Gewinnanteil verlässlich bestimmen zu können. Da ist dann halt natürlich ein bisschen der Punkt, dass das, was als Kritik am ED geäußert wurde, das heißt, dass es da eine Bewertungsunsicherheit für erwartete Zahlungen gibt und Ähnliches, dass das dann natürlich vielleicht nicht auf der ersten Ebene, aber auf der zweiten Ebene ja dann doch wieder auch mit zu berücksichtigen ist. Und zum anderen ist es natürlich so, dass auch dieser alternative Vorschlag dann die Notwendigkeit gegebenenfalls mit sich bringt, die Vorgaben halt zu spezifizieren. Das heißt, es würde ein Regelungsbedarf halt auch bestehen, wenn man das Thema Diversity in Practice halt vermeiden möchte und da halt auch eine Vergleichbarkeit sicherstellen möchte. Und der nächste Punkt, der vielleicht noch anzuführen ist, ist, dass diese vorgeschlagene Alternative natürlich ein etwas grundlegenderer Eingriff in die Leasing-Konzeption wäre, als dass der ED jetzt erstmal nur für das Beispiel der Sale and Leasebacks mit vollständig variablen Zahlungen eigentlich vorsah. Das heißt, da wäre dann auch nochmal das Argument des IASB zu beachten, dass so ein grundlegender Eingriff eigentlich vermieden werden sollte, weil ja halt demnächst oder beziehungsweise in den nächsten Jahren ja auch noch der Post-Implementation Review zu IFRS 16 aussteht. Und mit Verweis auf diesen hatte der IASB sich eben erstmal gegen grundlegende Änderungen ausgesprochen. Das wäre jetzt von mir nur eine ganz kurze Einführung. Wie gesagt, ich hatte das in dem Papier ja auch nochmal ausgeführt. Und die Frage, die dann jetzt im Raum steht, ist, ob dieser alternative Vorschlag, den wir in der letzten Sitzung besprochen haben, ob der nach wie vor von uns vorangetrieben werden soll und praktisch als Gegenvorschlag zur Regelung der Sale and Leasebacks mit vollständig variablen Zahlungen vorgebracht werden soll. oder ob sich da jetzt in dem ja, knappen letzten Monat sozusagen bei Ihnen auch noch ein bisschen was an den Gedanken zu dieser Variante und natürlich auch zu den Vorschlägen des EDs ergeben hat. Also deswegen die Frage in die Runde. Sehen Sie die diskutierte Alternative immer noch als zielführender als die Regelung, die der ED vorgeschlagen hat?
Vielleicht darf ich da kurz reinspringen. Einfach noch ein paar Beobachtungen dazu, zu der Zusammenfassung. Das Erste, also wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal in diese Richtung gedacht, sag mal, dass die allgemeinen Regelungen, wie es ja auch eben ausgeführt worden ist, die allgemeinen Regelungen in IFRS 16 für die Lease Liability anzuwenden sind. Ich glaube, wir hatten noch nicht final entschieden oder diskutiert, ob das denn auch bedeutet, dass dann die allgemeinen Regelungen für das Right-of-Use-Asset einschlägig sind. Das ging, glaube ich, ein bisschen hin und her. Da gibt es, glaube ich, durchaus Alternativen. Und gerade vor dem Hintergrund, wenn man überlegt, dass man nicht so stark eingreifen möchte, wäre das ja auch eine Variante, die zumindest überlegenswert wäre. Ja, ob wir das dann machen oder nicht, kann man ja hier diskutieren. Aber das wäre zumindest überlegenswert. Ich glaube nicht, dass zwingend daraus folgt, wenn ich die Lease Liability nach der allgemeinen Regelung bewertet, dass dann auch das Right-of-Use-Asset nach den allgemeinen Regelungen bewertet wird, denn ich habe ja ohnehin Abgrenzungsposten hier. Der zweite Punkt ist, ich bin persönlich jedenfalls nicht unbedingt überzeugt, dass das bedeutet, dass ich eine Methode vorgeben muss für die Erstermittlung der Proportion. Denn das ist ja eigentlich nicht das grundlegende Problem gewesen. Das hat man dann nur gesagt, weil man die Folgebewertung irgendwie regeln muss. Deswegen gebe ich eine Methode für die Erstbewertung vor. Deswegen, auch darüber, glaube ich, kann man nochmal nachdenken, ob das denn wirklich zwingend ist, dass ich eine Methode vorgeben muss. Ich glaube, der größte Teil der Komplexität dieses Modells kommt ja gerade dadurch, dass ich eine Methode vorgebe und die dann eben auch durchziehen muss. Und zwar sowohl für die Erstbewertung als auch für die Folgebewertung. Bisher gibt es keine Methode. Fürs Initial Measurement war es kein Problem. Insofern ist das vielleicht auch nochmal eine Diskussion wert, ob wir überhaupt diese Methode unterstützen. Denn daraus kommt ja die ganze Komplexität.
Ich würde da vielleicht mal direkt ansetzen. Ich stelle mir die Frage, was denn eigentlich das Problem ist, was wir zu lösen suchen und ob vor dem Hintergrund die Randrestriktion, wir wollen einen minimalinvasiven Eingriff haben und keine größere Änderung haben, eigentlich überhaupt ein valider Punkt ist. Ich kann mir da verschiedene Gestaltungsvarianten vorstellen. Die erste wäre die, es handelt sich bei Sale und Leaseback um einen Sachverhalt, der gänzlich ungeregelt ist. Und jeder macht im Augenblick, was er will. Ja, dann glaube ich, wenn das so wäre, dann könnte man das auch nicht mit minimalinvasiven Eingriff machen, denn wir haben hier Cross-Cutting-Issues, zumindest zwei Standards. Da muss Regelungen in irgendeiner Form erzeugt werden. Wenn ich mir den Standard heute angucke, gibt es Regelungen zu Sale und Leaseback, die sind nur unvollständig und offensichtlich besteht Diversity in Practice. Also stelle ich mir als nächstes die Frage, was ist jetzt das Ziel? Ist das Ziel, die Diversity in Practice einzugrenzen, könnte man sagen, das kann ich auch noch so lange im Zweifelsfall aufschieben, bis ich den PIR mache. Denn wenn der sowieso ansteht in ein oder zwei Jahren, muss ich mir die Frage stellen, haben wir jetzt ein akutes Regelungsproblem, was sich nicht auch in zwei Jahren noch lösen lässt. Eingedenk der Tatsache, dass die Fertigstellung dieses Entwurfs ja vermutlich auch noch den Rest des Jahres irgendwie in Anspruch nehmen wird, je nachdem, wie komplex das Ganze wird. Und die dritte Frage wäre dann, was ist fachlich gesehen genau das Problem? Carsten, du hast schon völlig zu Recht gesagt, also man greift hier an einer Stelle an und schlussfolgert daraus, dass man auch an der anderen gleichgerichtet eingreifen muss. Es gibt andere Möglichkeiten. Man kann das Right-of-Use-Asset von der Bewertung im Grunde genommen entkoppeln. Tatsache ist, dass Sale und Leaseback in irgendeiner Form halt nicht zu den normalen Leasing-Vorschriften passt, weil ich eben immer irgendwo fingiere, dass ich da schon etwas gehabt habe, was ich eigentlich behalte und was nicht abgeht. Und damit kriege ich ein Bewertungsproblem, sowohl für die Revenue Recognition als auch für die Zugangs- und Folgebewertung dieses Leaseback-Teils. Also insofern, ich habe in jedem Fall einen Systembruch und die Frage ist, wo greife ich jetzt in den Systembruch dirigistisch ein? Mache ich das an allen Stellen? Mache ich das bei der Zugangsbewertung? Mache ich das bei der Folgebewertung? Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob der Weg, den der IASB hier vorschlägt, tatsächlich der intuitivste ist. Das war so ein bisschen meine Sichtweise, Carsten. Sorry.
Nee, alles absolut valide Punkte. Also aus meiner Sicht ist ja das Hauptziel, was man anscheinend, sag mal, kurzfristig lösen möchte, das Thema, dass die Gewinnabgrenzung eben erfolgen soll. Und zwar nicht nur bei Erstansatz, sondern auch in der Folge. Das ist doch eigentlich das Problem, was man hier lösen möchte, kurzfristig. Das andere, sag ich mal, Bewertung, variabler Leasingzahlung und so weiter, das ist alles nur, sag ich mal, Anhängsel, ja. Das ist, glaube ich, das Kernproblem, was man kurzfristig lösen möchte.
Und ich glaube, da kommt eigentlich das Problem her. Man löst das eigentliche Problem, versucht man mit einer äußerst komplexen Lösung anzugehen. Und ich meine, die Begründung, also man hat ja damals aus gutem Grund und auch relativ intensiv diskutiert, warum man nicht alle variablen Leasingzahlungen in die Bewertung der Lease Liability mit reinhaben möchte. Das wird relativ, ich finde teilweise, ich habe manchmal die BC durchgelesen, ich finde das teilweise relativ krude über Bord geworfen, die Argumentation aus dem ursprünglichen IFRS 16 sagt, naja, ich habe ja mal das Asset besessen und deswegen habe ich bessere Informationen. Das ist ja so ein bisschen die Argumentation. Das ist vielleicht bei den T0 noch okay, ja, aber natürlich in der Folgebewertung, wo ich das alles berücksichtigen muss, ist das natürlich relevant und macht diese Zahlung auch nicht sicher. So aus prüferischer Sicht muss ich auch sagen, weiß ich nicht, ist man fast schon ein bisschen froh, dass nicht alle variablen Leasingzahlungen in die Lease Liability mit reingehen, denn natürlich diese ganzen Projektionen bei langen Leasingverhältnissen zu berücksichtigen, das ist nicht ganz einfach. Und dann kommen wir wieder in ähnliche Diskussion, die wir bei der Goodwill-Bewertung haben. Ich sehe das ein bisschen wie Carsten, ja, man könnte das Thema auch an anderen Ecken angehen. Ich habe bloß das Gefühl, dass man hier ein Problem aktuell auf eine Weise löst, die man theoretisch auch im Peer angehen kann, wo man das Thema Sale and Leaseback Gesamthafte angeht. Das ist ein ungeregelt, also in Teilen ungeregelter Bereich, so sollte man es sagen. So ganz ungeregelt ist er ja nicht. Dass dann auch konzeptionell besser den Rest des Leasingmodells passt. Ja, weil was jetzt Sale and Leaseback ist zwar irgendwie besonders, aber dann auch wiederum nicht. Weil ich verkaufe im Zweifel was, das hat mir mal gehört, ich lease einen Teil zurück, das kann ganz unterschiedliche Zeiträume abdecken. Und da bin ich der Meinung, dann sollte man den Peer abwarten. Und wenn man jetzt unbedingt, ich weiß nicht, man macht immer dieses Problem auf mit den alle variablen Zahlungen und ich kriege den vollen Gain. Das ist ja das Hauptproblem. Das ist ja immer dieses Beispiel, das dann genannt wird. Das kann man auch in der Praxis so strukturieren. Klar kann man das. Ja, da müssen bloß beide Parteien mitspielen wollen, weil der andere setzt sich ja auch einer unbegrenzten Variabilität aus. Aber ich glaube, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt würde ich die einfachstmöglichst, um dieses Problem zu eliminieren, würde ich mich versuchen, der einfachstmöglichsten Lösung zu nähern und nicht so ein Konstrukt machen, das dann auch in der Folge Probleme weiterhin macht oder aber den Peer abwarten.
Wenn ich dann schon dich direkt fragen darf, worin siehst du denn die einfachstmögliche Lösung?
Ich finde eigentlich unsere Lösung gar nicht so nicht einfach, sagen wir es mal so rum. Ich finde unsere Lösung charmant, auch wenn es natürlich theoretisch keine Abgrenzungsposten mehr gibt, aber sie tauchen ja dann ab und an mal wieder auf. Und ich fand unsere Lösung schon mal grundsätzlich charmant. Man kann es auch am Nutzungsrecht festmachen. Also das wäre auch eine wahrscheinlich einfache Möglichkeit, habe ich mir noch nicht durchgerechnet. Aber ich fand, unseren Ansatz hat einen gewissen Charme, weil er relativ einfach ist. Da ist dann zwar ein Abgrenzungsposten drin, aber am Ende des Tages ist es ohnehin ein Quickfix. Ja, dann wird man jetzt keine feinsinnige konzeptionelle Diskussion an der Stelle führen können. Ja, weil man möchte ja das Thema beseitigen. Wie gesagt, die Frage ist bloß, wie lange hält denn dieser Quickfix, wenn man denn mal irgendwann dann doch an ein Peer denkt? Der wird ja hoffentlich nicht 10 Jahre dauern, sondern in den nächsten 2 Jahren, 3 Jahren kommen. Und von daher kann ich mit der Lösung hier leben, die wir vorgeschlagen haben. Ich kann mir auch Carstens Lösung vorstellen. Ich finde bloß die Lösung, die vorgeschlagen ist, ist meines Erachtens ehrlich gesagt die maximal komplexeste.
Ich sehe ein Nicken am Bildschirm. Eine Frage, die ich hätte, ist: Weiß irgendjemand von euch, wie dieser Sachverhalt unter US GAAP abgebildet wird? Also der Standard ist zwar nicht voll converged, aber er ist natürlich weitgehend converged. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir bei Sale and Leaseback zumindest mal in der Ursprungsfassung keine Differenzen. Wenn also das Problem sowohl unter IFRS als auch unter US GAAP auftaucht und Revenue Recognition auch ein konvergenter Standard ist, dann stelle ich mir die Frage, wie denn dieser Sachverhalt in der IASB jetzt neu lösen will, unter US GAAP gehandhabt wird.
Also unter US GAAP, wenn ich mich richtig erinnere, war es ja so, dass es da immer um dieses sogenannte Continuing Involvement ging. Das heißt, solange ich mit einer festen Nutzungsdauer den Vermögensgegenstand noch weiter genutzt habe, konnte ich keinen Erlös realisieren, beziehungsweise ich musste den dann über die Restnutzungsdauer, glaube ich, amortisieren. Am Ende des Tages ist das ja auch das Ziel oder der Geist des Ganzen gewesen, dass man halt Vermögensgegenstände, die das Unternehmen quasi unverändert weiter benutzt, dass man darauf keine Revenue Recognition machen kann halt, ne?
Also wenn es ein vollständiger Rückbehalt wäre, dann würde ich dem sofort zustimmen. Ich glaube, hier haben wir ja das Problem, dass wir eine Teilrückmietung haben. Also es gibt einen Teilabgang und der löst halt eine Revenue Recognition aus. Und ich vermute mal, dass auch dort unter US GAAP man eine Teilrealisierung vornehmen würde, oder?
Es ist auf jeden Fall immer so gewesen, dass mit diesen vier Leasing-Kriterien unter US GAAP unheimlich rummodelliert wurde. Ganz offen gesprochen, bis es zum Teil eigentlich nicht mehr rentierlich war. Hauptsache, der Vermögensgegenstand war dann von den Büchern und man hat irgendwie einen Teil Gewinn realisiert. Ich habe da noch ganz hässliche Erinnerungen an früheres Leben.
Carsten, ist das bei euch damals im Effekt diskutiert worden, wie die Behandlung nach US GAAP aussieht?
Nein, das ist damals nicht diskutiert worden. Ich glaube, es gab mal eine Diskussion, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt spontan nicht mehr im Detail daran erinnern. Also dieses Thema Continuing Involvement kenne ich auch noch gut. Ja, das ist ja aber nach meinem Verständnis die alte US GAAP-Regelung. Ich weiß nicht, ob das jetzt nach dem neuen Leasingstandard noch so ist. Da war das ja so, dass ich, wenn ich in so ein Continuing Involvement reingekommen bin, dass ich das quasi als Finanzierung abbilde, also gar nicht erst zum Abgang komme. Ne? Und das war ja unter US GAAP schon historisch immer so, ja, dass man da sehr, sehr schnell reingerutscht ist und deswegen viele Sales-Back-Transaktionen als Finanzierung abgebildet worden sind. Das war ja eine Gap-Difference schon vorher, ne? Schon vor IFRS 16.
Ich meine, das wäre eine Möglichkeit, wo wir uns zumindest dem Thema nochmal nähern könnten, um zu sagen, wir machen vielleicht mal ein bisschen Research oder wenn wir da nichts aus dem Desktop-Review nichts rauskriegen, wenden wir uns mal an unsere amerikanischen Kollegen und fragen, wie die das denn abbilden würden.
Also ich hatte gerade mal geschaut, wenn die Transaktion als ein Sale qualifiziert, dann ist wohl der volle Gain zu zeigen nach US GAAP. So steht es zumindest in einem Deloitte-Guide aus November 2020.
Ich habe auch gerade reingeguckt. Dann muss das ja stimmen. Ja,
absolut, ja, absolut. Ich fürchte, dass ich noch reviewt habe.
Genau, also wenn das jetzt eine KPMG-Guidance wäre, dann wäre ich natürlich grundskeptisch. Ne? Aber
bei PwC steht es auch richtig drin.
Also ich denke jetzt nur, Abgang heißt an der Stelle auch, und das ist nochmal die gleiche Frage wie gerade auch an Herrn Schauerte, heißt das Vollabgang oder auch Teilabgang? Denn ich denke, das Hauptproblem, was wir ja hier haben, ist, dass wir tatsächlich einen Teilabgang haben. In dem Moment, wo das Ding komplett abgeht, haben wir kein Problem und in dem Moment, wo gar nichts abgeht, haben wir auch kein Problem. Ja, das sind ja die Dinge, die straightforward sind. Die Frage ist, was mache ich denn, wenn ein großer Brocken weggeht, aber eben nicht alles? Mein Bauchgefühl würde mir sagen, dass man dann auch unter US GAAP eine Teilrecognition macht.
Ja.
Und dann müssten wir doch eigentlich genau in dasselbe Problem hineinkommen. Und entweder gibt es dann eine Regelungslücke unter US GAAP. Nur was ich jetzt wenig prickelnd fände, wäre, wenn es unter US GAAP für dieses Problem, sage ich mal, schon eine Lösung gibt, egal wie konzeptionell genial oder nicht genial die ist, und wir jetzt etwas völlig anderes vorschlagen unter IFRS, dann haben wir im Grunde genommen die maximal mögliche Komplikation. Ja, dann würde ich sagen, dann packt das wirklich lieber für den Bill
und guckt dann nochmal. Beim Verkäufer-Leasingnehmer ist ein aus der Veräußerung entstandener Gewinn oder Verlust bei Vorliegen eines Capital Lease über den Abschreibungszeitraum des Leasinggegenstandes linear abzugrenzen. Im Falle eines Operating Lease erfolgt die Ergebnisabgrenzung über die Laufzeit des Mietvertrages.
Das war jetzt KPMG, ich habe es genau gesehen.
Den habe ich auch noch.
Also ich stelle nochmal die Frage in die Runde, wird das als sinnvoll angesehen von den Kollegen, dass wir uns einmal schlau machen, wie das unter US GAAP aussieht, also das konkrete Problem einmal im Zweifelsfall mit den Kollegen beim FASB diskutieren und fragen, wie seht ihr das eigentlich? Ist das bei euch geregelt? Wie macht ihr das? Und wie seht ihr vor dem Hintergrund die Regelung unter IFRS? Dass wir einfach ein bisschen mehr Klarheit an der Stelle haben. Also einfach die Frage in die Runde, sollen wir dem mal nachgehen? Okay, ich sehe da
Nicken. Okay, ich finde es auch gut, ja.
Ja, super. Dann würden wir das mal machen. Dann komme ich aber trotzdem mal ungeachtet, weil wir die Frage jetzt ja momentan nicht klären können, nochmal auf die Frage von Herrn Simniok zurück, die er eingehend gestellt hat. Carsten Ganzauge, Jens Berger hatten sich schon geäußert zu der Frage, ob wir unseren Alternativvorschlag eingedenk der ja dargestellten Probleme trotzdem noch weiter aufrechterhalten wollen oder ob wir Kraft der Argumente, die Herr Simniok ausgeführt hat, jetzt der Meinung sind, das lohnt nicht. Da bleiben wir dann doch lieber bei dieser Variante, die der IASB verfolgt. Können wir da noch ein paar Meinungen einsammeln?
Also ich würde sagen, bevor wir die IASB-Variante machen, dann definitiv lieber unsere. Und die Alternative wäre im Prinzip, dem IASB vorzuschlagen, das Ganze einfach zu stoppen und auf den Peer zu warten. Ich glaube, beides sind gangbare Optionen, aber es ist beides besser, als diesen Draft weiter zu forcieren. Mhm.
Mhm. Carsten, noch mal eine Frage an dich. Weißt du, woher die ursprüngliche Eingabe beim IFRIC kam? Kam das von Regulatoren?
Das kann ich nicht sagen. Mhm.
Also ich stelle mir halt die Frage, warum, wo kommt jetzt der Druck her, das Thema unbedingt jetzt noch regeln zu wollen vor dem PIR? Standard ist seit 2018, glaube ich, in Kraft, oder? Dann wären wir 2021 ohnehin eigentlich an der Reihe, den PIR einzuleiten mit dem Request for Information. Und dann ist die Frage, warum kapseln wir jetzt das Ding ab?
Ich glaube, man hat einfach Sorge, dass da Strukturierung betrieben wird und da eben der vollständige Gewinnrealisierung erfolgt am Day 2. Ne? Day 1 ist, glaube ich, gelöst durch die IFRIC-Entscheidung, aber dass man halt durch eine Modifikation einen Tag später, ja, oder sozusagen dann zu einem Ergebnis kommt, was verhindert werden soll. Ne? Das ist, glaube ich, die Sorge, dass man so schnell wie möglich dem einen Riegel vorschieben möchte. Mhm. Ich meine, man könnte es ja auch relativ schlank lösen, glaube ich, indem man einfach sagt, weil man lässt halt so viel wie möglich drin, wie es bisher geregelt ist, und sagt einfach nur, dass eben dieser Passivposten, sag ich mal ganz neutral, der da ja entsteht, über die Laufzeit des Leasebacks verteilt wird. Und das kann ja dann eben auch die modifizierte Laufzeit des Leasebacks sein, wenn das später nochmal geändert wird. Fertig aus, dass das Problem eigentlich gelöst, was man hier angehen will.
Ja, das ist mein Punkt. Ich glaube, man sollte da eine ganz einfache Lösung nehmen. Man hat ja früher auch einfach linear abgegrenzt und nicht irgendwie angefangen, Back- oder Frontloading oder sonst was zu machen. Ich würde das hier auch machen, weil sauber wird es ohnehin nicht. Und dann kann man auch eine einfache Lösung machen, die den gleichen oder zumindest im Wesentlichen den gleichen Effekt hat. Und tatsächlich werden diese Dinge strukturiert. Und Sale and Leaseback kommt ja relativ häufig tatsächlich vor. Und gerade in jetzigen Zeiten, wo man der Suche nach Liquidität und Ähnlichem ist, ja, öfter mal, da könnte das noch umso häufiger sein und das könnte durchaus incentivierend für bestimmte Strukturierungen sein. Also ich glaube auch, wenn man sich fragt, wie oft tritt das auf? Ja, das tritt häufig auf und ich glaube, das würde auch genutzt werden, wenn das nicht geregelt wäre.
Ja, wobei Jens und Carsten, ihr jetzt ja beide im Grunde genommen noch ein weiteres Problem angesprochen habt. Ich glaube, das Problem der Revenue Recognition am Tag 1, das haben wir auch bisher ja schon gelöst gehabt. Das war ja unter 17 auch schon geregelt. Und man hat es unter 16 jetzt im Grunde genommen kongruent eigentlich geregelt. Das Thema Modifications ist, glaube ich, ein viel, viel größeres Loch, weil wir Modifications überhaupt noch nicht sauber angepackt haben. Also vielleicht auf der Revenue Recognition Seite, aber weniger auf der Lease Seite und ganz sicher nicht unter der Financial Instruments Seite. Also das ist ja ein sehr viel dickeres Brett, was man da anbohrt, ne?
Ja, also da gibt es sicherlich noch ganz andere Themen, ne? Aber wenn wir jetzt speziell über das Thema Gewinnabgrenzung sprechen, das kommt natürlich nur im Sale-Leaseback vor, ne? Aber natürlich gibt es noch viele weitere Themen bei Modifikationen, auch die konzeptionellen Themen, ne? Wie gehe ich eigentlich um mit den variablen Zahlungen, die von künftigen Nutzern abhängen und so weiter, ne?
Aber das ist ja das Basisproblem, ja, dass man sich damals entschieden hat, es rauszulassen, und viele Verträge, ja, gerade Einzelhandel und Ähnliches, basieren ja auf variablen Zahlungen, zumindest in Teilen und teilweise in großen Teilen. Und ich vermute, dass das jetzt umso mehr wird, zumal auch jetzt teilweise durch gesetzgeberische Maßnahmen, das ist jetzt vielleicht ein Kurzfristeffekt, aber zum Beispiel per Gesetz auf komplett variable Zahlungen umgeschaltet wird, die Lease-Verträge in bestimmten Ländern. Also Portugal, habe ich gehört, macht das zum Beispiel.
Ich nehme aus den Einwürfen zumindest mal der beiden Kollegen und von Stefan Wich mit, dass wir vorläufig an unserer Sichtweise festhalten. Zumindest mal zu sagen, wir können noch nicht sagen, ob das jetzt die brillantere Sichtweise ist, aber zumindest mal ist es augenscheinlich eine weniger komplexe als die, die der IASB vorstellt. Ja. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, also entweder macht man es quick and dirty und löst halt nur das Revenue Recognition Problem durch einen Abgrenzungsposten, bei dem man vorschreibt, dass er halt linear über die erwartete Restlaufzeit des Leaseback aufzulösen ist. Das wäre dann ganz schmutzig. Und wenn man sagt, nee, wir wollen das sauberer machen, dann wäre die vorläufige Empfehlung, kommt dann, guckt euch das Ganze nochmal ein bisschen sauberer an und macht das ein PIR. Das war so das, was ich jetzt, sage ich mal, mitgenommen habe. Ich sehe Nicken bei den Kollegen.
Darf ich nochmal wegen US GAAP?
Immer.
Die sagen halt hier in dem Current Text, der ist allerdings schon ziemlich alt.
Ja, das ist dann vielleicht der entscheidende Punkt. Also die Frage ist er dann, hat er die aktuelle Leasing-Guidance da schon drin?
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Jedenfalls sprechen wir von substantially relinquish the right of the substantially all of the remaining use of the
property. Ja, das sieht nach der alten Regelung aus. Das klingt verdammt.
Das ist die alte Regelung, die klang nämlich so sperrig.
Ja, genau.
Gut, dann tue ich es wieder weg.
Sie dürfen auch wieder mit dem KPMG-Buch arbeiten, Herr Schauer.
Genauso alt.
Sag mal, was macht ihr? Da habt ihr nicht in irgendeiner Form mal die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe rüberzuschicken? Gut. Wie gehen wir weiter mit dem Thema vor?
Na, grundsätzlich haben Sie, glaube ich, die Marschrichtung skizziert. Also konzeptionell wäre es natürlich, glaube ich, sinnvoller, das dann im Rahmen des Peers einheitlich zu lösen, um da halt eine einheitliche Konzeption zugrunde zu legen. Wenn man jetzt wirklich daran interessiert ist, zeitnah, aufgrund welcher Anfragen auch immer, da eine Lösungsmöglichkeit herbeizuführen, dann hätten wir ja jetzt den Alternativvorschlag skizziert, den man dann so auch transportieren kann. Auf dem Wege spricht man sich dann auch gegen den Vorschlag des ID aus, zumindest in der Komplexität, wie er da aufgeführt ist. Mhm. Und wie gesagt, das sind ja, glaube ich, so die beiden Hauptrichtungen dann für den Comment Letter. Mhm.
Mir ist nochmal durch den Kopf gegangen der Dissent von Françoise. Mhm. Wenn das, sage ich mal, die vorherrschende französische Sichtweise sein sollte, dass bei diesen Verfahren grundsätzlich mal alles zu realisieren ist und dann wieder praktisch ein kompletter Neuzugang erfolgen sollte, dann sparen wir Böses für das Endorsement-Verfahren. Ja. Ich weiß nicht, ob es dort von den Kollegen in irgendeiner Form größere Insights gibt, wie man mit Sale und Leaseback in Frankreich im Moment umgeht unter der bestehenden Guidance.
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meinte, es könnte durchaus sein, dass das Thema auch aus Frankreich kam. Weil ich habe das ist schon mal diskutiert, von ob es jetzt irgendjemand aus Frankreich eingebracht hat, weiß ich nicht, aber ich wusste, dass es im französischen Markt diskutiert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich sogar dagegen sperren würden, dass die Gewinnrealisation kommt, aber jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass einer gesagt hat, ich kann sie nicht verhindern. Zumal ich, wenn ich diese Mini-Modification in Day 2 mache, das ist ja eigentlich das Thema. Und das ist bei so einem Vertrag ja relativ einfach reinstrukturiert. Von daher weiß ich noch nicht mal, ob das Endorsement jetzt sonderlich behindert, weil dass man da keine volle Gain Recognition bekommen sollte, das leuchtet eigentlich mal grundsätzlich zumindest dem konservativen Bilanzierer ein. Ja.
Wobei das ja nicht der Einwurf von François war. Die hatte sich ja gerade dafür ausgesprochen, dass eine volle Recognition vorgenommen wird, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Also zumindest hat sie gesagt, dass sie der Meinung ist, dass das, was ich vorher auf den Büchern hatte und das, was ich hinterher zurückbekomme, zwei verschiedene Dinge sind. Und damit würde ich natürlich in einem ersten Schritt erstmal den gesamten Erfolg zeigen. Ob ich den zeige und dann nachfolglich noch abgrenze, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie den Schritt dann auch gehen würde. Aber ich hatte ihren...
Nee, das ist richtig. Ja, ja, nein, nein, korrekt. Ich habe gerade, ich gucke gerade nochmal, ja. Mhm.
Gut, aber ich glaube, dann haben wir es so weit jetzt abgeschichtet, wie wir es abschichten konnten. Mhm. Also auf die Frage, die Sie gestellt haben, sind wir nach wie vor der Meinung, ja, ich glaube, wir sind der Meinung, dass unser Vorschlag noch leichter, weniger komplex ist und das Problem, sage ich mal, genauso adressiert. Was können wir noch für Sie tun?
Andreas, ich habe die Zeit auch gerade nochmal genutzt, um in die Use Gap Guidance reinzuschauen. Es scheint so zu sein, ja, wenn ich das richtig verstehe, dass wenn der Sale sich als Sale qualifiziert, also ich tatsächlich die Voraussetzungen erfülle und der Leaseback ein Operating Lease ist, ja, das sind ja die Fälle, über die wir, ja, da gibt es ja die Unterscheidung noch zwischen Operating und Finance Lease, dass ich dann in dem Fall und den Voraussetzungen zu einer vollständigen Gewinnrealisierung komme, also gar keine Abgrenzung habe unter Use Gap. So verstehe ich es hier jedenfalls. Mhm.
Das heißt, Frankreich und Amerika sind schon mal einer Meinung.
Eine ganz gefährliche Achse. Zumindest gibt es dann also mal zumindest ein Vorbild dafür, wie man das Ganze macht. Wenn aber das tatsächlich das Problem ist, dass man halt bei der Operating Finance Financing-Kiste bleibt oder Capital Lease-Kiste bleibt, dann ist das natürlich etwas, was mit IFRS 16 nicht zu vereinbaren ist. Ne? Also die Unterscheidung haben wir ja nur auf der Lessor-Seite belassen, aber nicht auf der Lessee-Seite.
Ja, das glaube ich auch, dass sich da wenig Sympathie dafür sein wird, ne? Dass man, weil das haben die ja intensiv diskutiert, ja, dass eben der Gewinn nicht realisiert werden soll, wenn in Höhe des Anteils der Rechte, die zurückbehalten wird, glaube ich kaum, dass man davon wieder abrücken wird.
Hm. Ja, und irgendein Korrekturmechanismus für nicht marktgerechte Leasingzahlungen braucht man ja schon, oder? Also das ist wahrscheinlich auch nicht unüblich, dass man dass das auch den Verkaufspreis mitbestimmt letztlich.
Ja. Okay, dann würde die US GAAP-Variante vermutlich keine Lösung nach sich ziehen. Dann würde ich sagen, dann wären wir dort im Grunde im Ergebnis, wo wir letztes Mal rausgekommen sind und würden dann wahrscheinlich mal ein Beispiel durchgerechnet sehen müssen.
Na, das wurde ja in der letzten Sitzung auch angesprochen, das mit dem Beispiel durchrechnen ist natürlich insofern schwierig. Es kam ja auch der Gedanke auf, das Beispiel 25, was im Idee ist, mal da zugrunde zu legen. Das funktioniert aber halt an der Stelle nicht, als dass da ja auf erwartete Zahlungen eingegangen wird und die dann halt ausgeführt werden und dann in der Folge dann beispielsweise dargestellt wird, wie mit einer Differenz zwischen der erwarteten Zahlung oder der ursprünglich erwarteten Zahlung und der später geleisteten tatsächlichen Zahlung umzugehen ist, was für unser Gedanken, dass wir alles nach den allgemeinen Regelungen abbilden und daher eigentlich dann bei einem Zugangswert von Null und eigentlich auch bei einem Folgebilanzierungswert von Null für das Nutzungsrecht und die Leasingverbindlichkeit sind, wenig greifbar ist oder dann nicht zu dem Beispiel passt. So dass ich schon glaube, dass wir mit dem Vorschlag sozusagen in die Runde oder ins Rennen gehen können und dass dann eher die Frage halt wirklich auf der zweiten Ebene ist, wie dieser zu verteilende Gewinn halt zu ermitteln ist und sich da im Zweifelsfall halt auch nochmal die Frage stellt, ob wir da eine Methodik vorgeben wollen oder ob wir einfach sagen, dass das unternehmensindividuell zu lösen ist.
Ja, vielleicht gehen wir der Frage nochmal nach. Wir haben ja noch ein bisschen Luft, wir haben noch 24 Minuten. Vielleicht können wir da mal ein Meinungsbild einfangen. Also ich hatte, Carsten, dein Petitum ganz am Anfang so verstanden, zumindest mal deinen Vorschlag, dass man das nicht so en Detail regeln müsste. Man könnte auch einfach sagen, das Unternehmen hat sich halt eine sachgerechte Policy zu geben und die dann konsistent auszuführen. Ich denke, die Gegenmeinung wäre wahrscheinlich die, dass man sagt, wenn hier schon heute Diversity in Practice besteht, hinsichtlich der Frage, nehme ich eine Vollrealisierung oder eine Teilrealisierung vor, dann macht es das Problem natürlich nicht schöner, wenn wir sagen, also wir regeln jetzt, dass es nur eine Teilrealisierung ist, aber wie ihr die dann vornehmt, da haben wir dann wieder Diversity in Practice. Also ich glaube, dann wäre es auch konsequent zu sagen, wenn man der Diversity in Practice begegnen soll, dann sollte man tatsächlich gleich beide Schritte vorgeben. Also A, festlegen, dass es nur einen Teilabgang gibt und B, auch festlegen, wie praktisch dann der abgegrenzte Gewinn über die Laufzeit zu verteilen ist. Also es wäre meine Vorstellung.
Ja, ich glaube nur, Andreas, dass wenn ich anfange, die Methode zu spezifizieren, ja, im Sinne von erwarteten Leasingzahlungen und so weiter, für die Erstbewertung, dann muss ich das wahrscheinlich auch für die Folgebewertung machen, da komme ich in die ganze Komplexität wieder rein. Ich bin bei dir, dass es natürlich schöner ist, wenn ich da die Diversity reduziere. Ich fürchte nur einfach, dass wir die Komplexität damit nicht wegbekommen, wenn man da, ne, weil ich meine, der Gedanke wäre, glaube ich, die Alternative wäre ja zu sagen, ich ermittle irgendwas, eine Proportion, nach welcher Methode auch immer, von mir aus auch erwartete Zahlung, aber dass ich dann eben zumindest in der Folge da die Komplexität rausbekomme. Ja, ich glaube, wenn es nur für die Erstbewertung ist, dann ist wahrscheinlich okay, da kann man vielleicht auch eine Methode vorgeben, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass das dann ausstrahlt auf die Folgebewertung, ne? Wenn ich das müsste man, glaube ich, weglassen, um die Sache nicht zu kompliziert zu machen. Das ist einfach nur meine Sorge dabei.
Vielleicht stehe ich da ein bisschen auf dem Schlauch und hilfst mir mal an der Stelle. Was ist das Problem bei der Folgebewertung im Hinblick auf den, ich nenne es jetzt mal Abgrenzungsposten, den wir in T0 schaffen würden?
Also da muss es keins geben, glaube ich, im Folgeproblem. Die Frage ist halt, was dann der Vorschlag ist in Bezug auf die Folgebewertung dieses Passivpostens, sage ich mal. Fasse ich den nochmal an, ja, wenn sich Erwartungen ändern oder tatsächliche Cashflows eintreten, oder verteile ich den einfach linear? Ich glaube, das ist so die Kernfrage. Wenn ich Letzteres mache, kann ich natürlich auch in der Erstbewertung eine bestimmte Methode vorgeben. Das kann ich natürlich machen.
Also ich hätte tatsächlich im Grunde genommen diese Frage der Revenue Recognition komplett von den eigentlichen Bewertungsvorschriften in IFRS 16 abgekoppelt. Das war meine Vorstellung. Das heißt, aus der Teilrealisierung entsteht ein Abgrenzungsposten und der ist zu verteilen. Die Frage ist, über welche Zeitdauer verteile ich den? Nun entweder über die vertragliche oder über die erwartete Nutzungsdauer. Das steht schon so praktisch in 16 drin. Beziehungsweise kann ich aus 15 umgekehrt ableiten. Und die Frage, was passiert, wenn ich jetzt den Leasingvertrag in der Folge nochmal anpacke, weil da in irgendeiner Form andere Zahlungen drin sind, da würde ich sagen, das sollte keinen Einfluss haben auf diesen Abgrenzungsposten. Ja, also das heißt, ich würde wirklich die Zugangs- und die Folgebewertung des Leaseback komplett trennen von dem Revenue Recognition Element des Abgrenzungspostens. Denn damit vermeide ich im Grunde genommen jetzt eine zusätzliche Regelung. Ich sage einfach, dieser Posten, der entsteht zu dem Abgangszeitpunkt und muss jetzt in der Folge in irgendeiner Form verarbeitet werden. Und die einzige Determinante, die ich habe, ist nicht eine Anpassung der Höhe nach, sondern nur eine Anpassung der Zeit nach. Also wie schnell löse ich ihn auf oder wie langsam löse ich ihn auf. Und dazu muss ich eine Regelung haben. Aber die Frage, ob sich dieser Wert auch der Höhe nach nochmal verändern kann, würde ich sagen, hat nichts mit dem Abgrenzungsposten zu tun, sondern der hat dann wirklich etwas zu tun mit der Lease Liability oder dem Right of Use Asset. Und da würde ich sagen, da guck mal in 16 nach, da steht was dazu drin, wie du mit Schätzungsänderungen umzugehen hast.
Also dann hätten wir auch zwei Passivposten wohl, ne? Oder ich meine, wenn mir es sind ja nicht immer vollvariable Leasingzahlungen, sondern ich kann ja auch eine Lease Liability nach den allgemeinen Regelungen schon haben und da habe ich noch irgendwas on top, ne?
Genau, so ist es. Nein, aber ich würde eben, mein Verständnis war aus dem, was wir letztes Mal besprochen haben, dass dieser Abgrenzungsposten, der da entsteht, eben völlig losgelöst von den eigentlichen Passivposten, die nach 16 entstehen, bewertet und folgebilanziert wird. Und ich glaube, dann könnten wir tatsächlich auch so weit gehen, dass wir sagen, da geben wir dann eine Methodik vor. Die Methodik kann sein linear, aber sie kann genauso gut eben auch sein, er ist halt in irgendeiner Form über die erwartete Nutzungsdauer des Leaseback aufzulösen. Punkt.
Erwartete, in Klammern, gegebenenfalls modifizierte Dauer des Leasebacks. Weil genau. Das wollen wir gerade ändern. Ne?
Genau. Genau. Sven.
Ich habe eine Frage oder Idee auch in die Runde. Also was mir noch nicht so hundertprozentig klar ist vom Zungenschlag her, sowohl in dem ISB-Vorschlag als auch jetzt in unserer Idee ist, wie weit wird das Ganze getrieben von einer, sag ich mal, konzeptionellen Überzeugung und inwieweit ist es eher getrieben von einem Anti-Abuse-Gedanken? Und ich komme so ein bisschen aus der Ecke zu sagen, also wenn man jetzt die IFRS 16-Idee wirklich mal komplett zu Ende stirbt und dann sagt, naja, mit diesem Zurückbehalten, das ist eigentlich kein gutes Verb, um das zu beschreiben, weil faktisch ist es so, dass ich ein Eigentumsrecht tausche gegen ein Nutzungsrecht. Ja? Und dann wäre ich schon eher bei der Denke zu sagen, ja, das sind halt zwei Transaktionen. Das eine ist eben ein Sale und das andere ist eben ein Lease über eben nicht die gleichen Sachen. Und wenn das alles at arm's length wäre, also deswegen, wenn ich den Anti-Abuse-Gedanken mal rauslasse, dann dürfte das doch eigentlich alles gar kein Problem sein. Dann habe ich einen Sale und ich habe einen Lease und beides nach den jeweiligen Regeln und im Prinzip eben nur in der Erstbewertung muss ich mich dann sozusagen da mal zurechtdrucken, wie ich den Übergang schaffe. Ich höre jetzt aber so ein bisschen raus in der Diskussion, dass er immer noch so mitschwingt, naja, könnte ich jetzt nicht irgendwie durch Strukturierung oder so das Ganze in eine bestimmte Richtung bringen, weil ich eben damit A, diesen Day-One-Effekt, also diesen vermeintlichen Verkaufsgewinn steuern kann, respektive dann was in der Folge passiert. Und das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn man das noch versucht, ein bisschen klarer zu fassen, was treibt uns da? Weil wenn man jetzt wirklich Hardball konzeptionell spielt, dann würde ich schon fast dazu tendieren und sagen, ja, okay, warum brauche ich dann diese Gewinnabgrenzung? Dann würde ich sagen, warum soll das dann nicht eben so sein? Dann ist das eben der positive oder negative Effekt, den die beiden Parteien da am Tag 1 ausgehandelt haben. Und du hattest ja selber auch zu Recht gesagt, dass in der Folge etwaige Vertragsanpassungen oder Modifikationen dieser Variabilitäten auch nicht mehr zurückschlagen sollen auf diesen Gewinnabgrenzungsposten. Und das würde ich auch voll unterstützen. Aber dann ist so ein bisschen für mich die Frage, warum brauche ich ihn denn überhaupt? Also warum, was treibt dann diese Abgrenzungsidee? Ist das nicht doch mehr aus einer Anti-Abuse-Perspektive getrieben? Und wenn das so ist, dann glaube ich, sollten wir das einfach vielleicht auch deutlich machen, was uns da antreibt von der Motivation her.
Ich glaube, es ist in der Tat am Ende des Tages eine Anti-Abuse-Denke. Konzeptionell, glaube ich, ist die Frage tatsächlich eine valide, ab wann du tatsächlich sagen kannst, dass ein Eigentums in ein Nutzungsrecht getauscht wird. Denn diesen logischen Bruch, dass ich sage, ich habe ein Gesamteigentum an etwas und ich gebe jetzt einen Bruchteil davon ab, verändert dieses ursprüngliche Gesamteigentum so fundamental, dass aus dem Gesamteigentum ein Bündel an Nutzungsrechten wird. Denn wenn ich diesen Gedanke, den du einwirfst, zu Ende denke, dann würde ich sagen, dass es eigentlich für mich keinen Unterschied macht, ob ich 1%, 10% oder 100% oder 90% verkaufe. Wenn ich der Meinung bin, dass durch den Verkauf sich das Objekt von einem im Eigentum befindlichen Objekt in ein genutztes Objekt ändert, dann würde ich ja immer zu dem Entschluss kommen, zu sagen, das ist jetzt ein anderes Asset. Und damit hätte ich immer eine Vollrealisierung und würde den Leaseback im Grunde genommen als separaten Vertrag zeigen. Von einer De Minimis-Regel mal ausgenommen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe da eine Million irgendwo an Assets stehen und ich mache einen Sale ab über 100 Euro, dann würden wir wahrscheinlich sagen, also das ist jetzt clearly in irgendeiner Form hier Abuse. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10% verkaufe, dann müsste ich im Grunde genommen deine Denke ja ganz genauso nehmen. Und der Abuse, der kommt eben tatsächlich dadurch zustande, dass ich den Erfolg sofort zeige, aber den Aufwand, wenn ich eine Arms-Length-Transaktion hätte, eben über die Laufzeit verteile und nicht die beiden Dinge miteinander koppel.
Also das sind ja alles valide konzeptionelle Gedanken. Nur ich glaube, ich meine, man muss unterscheiden, glaube ich, grundsätzlich beim Sale-Leaseback, ist das sachgerecht, einen Gewinn zu realisieren oder nicht. Das ist ja die Frage, die jetzt nochmal Sven jetzt nochmal ins Spiel gebracht hat. Das kann man diskutieren, ne? Nur das hat das ISB ja schon ausführlich diskutiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie der Meinung sind, dass der Gewinn eben nicht upfront realisiert werden darf. Das haben die ja im Zusammenhang mit IFRS 16 sehr intensiv diskutiert. Das ist ja auch gar nicht Gegenstand dieses Exposure Drafts jetzt, sondern Anti-Abuse im Zusammenhang mit diesem Exposure Draft ist ja ein anderes Thema. Das ist ja das Thema, dass ich nach der Sale-Leaseback-Transaktion zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Modifikation draufsattel. Das ist das Anti-Abuse-Thema, glaube ich, was wir im Zusammenhang mit diesem ED diskutieren. Das sind eigentlich zwei Themen, ne?
Aber dann müsste ich eigentlich sagen, wenn es wirklich in dem ED nur in Anführungsstrichen um etwaige Modifikationen nach dem Sale und Leaseback geht, dann müssten wir sagen, dieses Thema würde bei uns ja gar nicht auftreten, wenn ich tatsächlich schlussfolgerte, dass ich den Abgrenzungsposten aus der Gewinnrealisierung separat betrachte von sämtlichen Bewertungsvorschriften, die sich mit dem Leaseback ergeben.
Genau. Das ist, glaube ich, der Gedanke von dieser simplen Lösung. Ich friere das ein und verteile es halt einfach über die gegebenenfalls modifizierte Laufzeit, ja. Genau. Und damit ist das Thema relativ schlank gelöst, glaube ich auch.
Das Einzige, wo dann die Modifikation ins Spiel kommen ist, wahrscheinlich würden sie, wenn die Laufzeit modifiziert würde, dann würde wahrscheinlich auch der Gain gestreckt, ne? Oder würden wir die Laufzeit in T0 festlegen und nicht anpassen?
Ja, ich glaube, du musst am Anfang ja eine festlegen. Ja, also ja, das wird eine vertragliche oder erwartete Nutzungsdauer sein. Und die Frage ist, was passiert jetzt, wenn die Nutzungsdauer sich verlängert oder verkürzt? Ich meine, du kannst ja in beide Richtungen machen. Wenn sie verkürzt, würdest du ja auch nicht bei der ursprünglichen bleiben, genau. Sondern würdest wahrscheinlich den auch anpassen.
Das heißt, bei Modifications habe ich auch bei Reassessments. Ne? Also ich glaub, genau. Da muss man sich dann überlegen, würde man dann die Laufzeit dieses Abgrenzungspostens anpassen, strecken?
Würde ich wahrscheinlich machen, ja. Ja, also ich würde den Posten wahrscheinlich der Höhe nach nie anpassen, aber ich würde ihn praktisch, würde die Laufzeit der Auflösung immer danach richten, wie lang der Leaseback ist.
Also das wäre konsequent, ja. Man könnte es auch entkoppeln und sagen mit der ursprünglichen Schätzung. Aber
auch das können wir machen, klar. Ne? Aber die Idee, Entschuldigung Jens, die Idee ist ja gerade die, dass wir sagen, warum verteile ich eigentlich überhaupt? Und letztlich ist es ja so, dass ich sage, ich möchte den Erfolg im Grunde genommen eigentlich den erhöhten Aufwendungen auf der anderen Seite gegenüberstellen. So, und die habe ich natürlich nur über eine gewisse Laufzeit. Also macht es auch Sinn, diesen Posten über dieselbe Laufzeit zu verteilen, wie mir eben Aufwand aus dem Leaseback entsteht. Okay.
Das sollte man dann auch klar reinschreiben, dass wir das anhängen würden, weil das ist, glaube ich, wichtig, die Verteilung, dass die Basishöhe des Abgrenzungsposten gleich bleibt, aber das Verteilungsmuster sich im Zweifel an die Leaselaufzeit anpasst, wenn es sich verändert, ja.
Genau, und die Frage jetzt auch nochmal in die Runde, die Sven ja gerade eben gestellt hat, sollen wir deutlich machen, dass das eine Anti-Abuse-Regel ist? Oder sollen wir diesen Punkt nicht nochmal extra stressen? Ich hatte dich, Carsten, gerade so verstanden, dass du sagst, naja, es geht hier ja eigentlich nicht mehr unbedingt um den Anti-Abuse-Fall, jedenfalls nicht um den Abuse-Fall in T0, sondern es ginge höchstens um einen Abuse-Fall nach T0.
So verstehe ich die ganze Diskussion, ja, darum geht es. Mhm. Modifikation nach dem Zeitpunkt der ursprünglichen Transaktion.
Genau, also da würde ich Carsten ja auch voll zustimmen. Natürlich ist das genau der Punkt. Aber auch darin schwingt natürlich eine Anti-Abuse-Idee mit. Ich sehe auf der anderen Seite natürlich den Punkt, wenn man jetzt konzeptionell argumentiert, dann stößt man, ich sag mal so, an gewisse Grenzen, weil wir natürlich in diesen allgemeinen Rahmenbedingungen, die Carsten ja auch nochmal beschrieben hat, von IFRS 16 schon gefangen sind, nenne ich es mal. Ne? Also ein Stück weit des Konzepts ist ja eingeloggt, mit dem müssen wir jetzt leben. Ob uns das dann gefällt oder nicht, das steht ja jetzt gar nicht zur Diskussion. Und dann, glaube ich, muss man den Schlenker halt hinkriegen und sagen, okay, unter den gegebenen Rahmenbedingungen halten wir halt, also zum Beispiel eine Alternative, meinetwegen irgend so ein relativ schnöder Abgrenzungsposten, nenne ich es mal, auch für sinnvoll. bin mir relativ sicher, dass beim ISB dann ein paar Leute einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie so eine Abgrenzungsposten sehen. Aber es führt natürlich bilanziell vom Performance-Pattern auch zu einem Ergebnis.
Genau. Der Tim Niok kann sich immer überlegen, warum es eine Verbindlichkeit ist. Unterm Rahmenkonzept.
Naja, das ist halt genau der Punkt. Ne? Da werden da, glaube ich, einige dann. Also das wird ja auch der Treiber sein, warum das ISB selber nicht gerne auf solche simplen Deferred Income-Ideen kommt, weil das ist natürlich genau der Knackpunkt. Ne?
Ja, ich glaube, also es ist ja, man kann das Bottomline als Anti-Abuse sehen. Ich glaube, man muss bloß sagen, wäre denn dieser Gain, würde denn der einen True and Fair View geben, wenn man das durch so einen Taschenspielertrick mit einer Mini-Modification an Day 2 macht und plötzlich schwuppdiwupp habe ich einen Gain. Am Ende des Tages nutzt man ja die konzeptionellen die Vorschriften in IFRS 16 so aus, dass ich ein Ergebnis erzeuge. Ja? Und jetzt ist die Frage, ist das Ergebnis gerechtfertigt? Ich komme aus der alten Zeit, ich würde es als Anti-Abuse-Regel zeigen, aber das ist ja immer nicht so en vogue als Hauptargument. Und dann muss man sagen, ist der Gain, ist der für die Decision useful, für die User? Das kann man, glaube ich, auch anzweifeln.
Anti-Abuse mag nicht en vogue sein, aber so wie ich es in meinem Leben erlebt habe, waren es halt eher unvorteilhafte Situationen, wo das Unternehmen war. Und deshalb hat man das gemacht. Und da muss man dann schon auch so ein bisschen den Zaun ein bisschen hochziehen, finde ich.
Sofort dabei. Das ist bloß immer nicht das tragfähigste Argument. Ja? Vor allem nichts des Reins.
Die Frage, die ich mir noch stelle, ist, wenn wir tatsächlich bei den Abgrenzungsposten bleiben und sagen, ja, die gibt es ja eigentlich nach dem Framework nicht, kann ich den Abgrenzungsposten denn in IFRS 15 unterbringen?
Ja, das ist auch gerade meine Überlegung. Aber dann müsste ich natürlich konzeptionell dazu kommen, ein Transfer over Time zu unterstellen. Und da fehlt mir gerade die Fantasie. Vielleicht übersehe ich was, aber die Kontrolle wird ja hier nicht über die Zeit transferiert in der Transaktion, sondern der ureigene Kontrollübergang ist ja erfüllt laut dem Fact-Pattern, sodass man eigentlich in der Point-in-Time-Realisierung ist und kein Raum ist für so einen Deferred-Income-Posten. Von daher bleibt wahrscheinlich dann nur diese Krücke über, ja, weiß ich nicht, Anti-Abuse oder whatsoever. Ja.
Ich glaube nicht. Da müsste dann noch so ein Distinct Service irgendwo rumhängen, den ich erbringe und für den ich dann abgrenze und den Gain over Time, und das mache ich ja nicht. Also fällt mir auch die Fantasie.
Okay. Ja, also mein Eindruck ist, dass wir den Gedanken so weit getrieben haben, wie wir es jetzt an der Stelle erstmal konnten, und dass sich an sich die Überlegungen aber auch dazu eignen würden, das mal zu verschriftlichen und in Stellungnahmeentwurf zu überführen. Mhm.
Perfekt. Gibt es weitere Anmerkungen aus dem Fachausschuss dazu? Alle noch im Aufwachmodus.
Nur aus der Neugierde heraus. Es war ja doch recht eindeutig, bis auf die eine Gegenstimme, fanden das ja alle super offensichtlich. Hat jemand mal die Sitzung observed? Also wir sind uns ja auch relativ einig, dass es nicht so die brillante Lösung ist, aber war das, keine Ahnung, wie kommt's? Also scheinbar hat ja keiner ein Störgefühl gehabt, außer der französischen Kollegin. Irgendwelche Insights dazu? Oder?
Nicht von mir. Müssten wir wahrscheinlich nochmal tatsächlich in die Sitzungsabfolge zurückgehen. Also es ist ja nicht nur einmal besprochen worden, sondern es ist, glaube ich, ja mehrfach durchgegangen. Ne? Carsten, ich weiß nicht, wie viel Vorarbeit habt ihr im IFRIC dazu gemacht, bevor das Ganze in den Board geschoben wurde? Oder habt ihr nur gesagt, ja, wir haben ein Problem, aber das erfordert Standard-Setting und das machen wir nicht?
Ja, gar nicht eigentlich. Also das ist direkt beim Board diskutiert worden, und ich meine, also wir haben ja nur den Hinweis gegeben, dass da Regelungsbedarf ist, insbesondere für diese Subsequent Modifications. In die Diskussion waren wir weiter nicht eingebunden.
Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass da gar nicht so wahnsinnig viel drüber nachgedacht wurde, ohne jetzt despektierlich zu klingen. Aber ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser Befassung schon in der Lockdown-Zeit passiert ist und dass alle Leute irgendwie remote waren, dass dann auch der Kontakt mit dem Staff relativ spärlich gewesen ist. Und dass das im Zweifelsfall dann zwischen Vice-Chair und Petrina in irgendeiner Form ausgekaspert wurde. Und wenn das halt mit der entsprechenden Überzeugungskraft vorgestellt wird, ja, dann sind die Kameraden dann relativ schnell nicht willfährig, aber vielleicht nicht unbedingt gerade so auf Krawall gebürstet, dass sie jetzt sagen, nee, da gehen wir mal gegen an.
Ja. Muss ja sagen, wenn man das vorgelegt bekommt auf dem Papier, es löst ja das Problem.
Ja.
Also ich glaube, jetzt, wenn das mal gesagt ist, dann merkt man, dass es in der Praxis dann gar nicht so einfach ist. Also
ich habe vor anderthalb Wochen ein erstes langes Gespräch mit Nili Shah gehabt, der Executive Directors, die also noch praktisch über Petrina steht. Und wir haben mal so eine Tour de Raison gemacht. Und ich habe ihr gesagt, also unsere erste Einwertung wäre gewesen, dass es wohl kaum eine kompliziertere Lösungsvariante gibt, als die, die man hier vorgestellt hat. Da fing sie erst an zu lachen, aber war dann ein bisschen peinlich berührt. Dann meinte sie, ja, wieso? Was denn da unser Problem? Da haben wir gesagt, also eure Variante löst natürlich ein Problem, aber ihr schafft da ein absolutes Monster, weil ihr im Grunde genommen halt relativ stark in die Bewertungsvorschriften von IFRS 16 eingreift. Und das eigentlich nur, um ein Revenue Recognition Problem zu lösen. Und da fällt uns dann eine elegantere Variante ein. Die ist zwar konzeptionell und auch nicht gerade wahnsinnig durchtrieben, aber sie löst das Problem und sie löst das Problem wahrscheinlich etwas leichter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man das Argument von Sven nochmal aufgreift und sagt, ist unsere Variante eigentlich nun irgendwo konzeptionell begründbar? Antwort wahrscheinlich nein. Sie hat wahrscheinlich genauso in irgendeiner Form Macken wie die vom IASB, aber deren Variante ist ja auch nicht begründbar, ja, weil im Grunde genommen sie eben mit den eigentlichen Bewertungsgrundsätzen von IFRS 16 auch nicht vereinbar ist. Deswegen muss ja Standard-Setting gemacht werden. Ja, und dann würde ich im Grunde genommen sagen, wenn wir ohnehin irgendwo Hand anlegen müssen, dann würde ich nach der Variante gehen, die am intuitivsten und einfachsten ist. Gut, ich glaube, dann können wir soweit einen Knopf dran machen.
Ja, meinerseits auch. Okay. Wie gesagt, dann der nächste Blick wäre dann auf den Stellungnahmeentwurf. Mhm. Müssen Sie sich dann, Frau Barmann hat es schon angekündigt, heute nochmal Gedanken machen über die Agenda der nächsten Sitzung, ob das da schon mit auftaucht oder ob vielleicht ein anderes Leasing-Thema auftaucht oder ob Sie es sich ganz anders vorstellen.
Helfen Sie mir gerade nochmal, wann ist Stellungnahme Schluss?
Ende März, 29. März.
29. März. Also ich denke, Sven, wir haben jetzt noch eine Sitzung, die wir eingeloggt haben im Februar. Da haben wir im Augenblick das andere BC-UCC-Thema drauf, nicht Leasing. Die Frage ist,
Stand jetzt haben wir Leasing drauf.
Ja,
okay. Und im Peer.
Ja.
Die Frage ist, ob wir noch Zeit für praktisch jetzt die Verlängerung der Rent Concessions sozusagen brauchen. Mhm. Da soll ja übermorgen wahrscheinlich der Entwurf veröffentlicht werden.
Gut, aber der geht wahrscheinlich ja relativ schnell. Also ich sag mal, wenn dann nur drinsteht, wir ändern das Datum von einem auf die andere Variante, dann müssten wir uns im Zweifelsfall nur überlegen, löst das hier in irgendeiner Form Friktion aus? Also insbesondere in Europa gibt es gegebenenfalls irgendwelche Folgeprobleme, die wir sehen, können die Diskussion ja nochmal nachzeichnen. Also diese Rent Concessions, die würde ich auf jeden Fall mit draufnehmen auf die Agenda, weil das Ding auch nur eine Stellungnahmefrist von 14 Tagen hat. Also da müssen wir auf jeden Fall am 19. ran. Bei dem Thema hätten wir jetzt noch ein bisschen Luft und ich gehe mal davon aus, dass wir im März ja vermutlich auch noch nicht physisch tagen werden können. Insofern brauchen wir da eh wieder weitere Sitzungen und dann glaube ich, können wir es auch dort in einem der ersten nehmen. Das würde ich aber dann der Weisheit unseres Vizepräsidenten überlassen. Gut, dann glaube ich, können wir diesen Slot abschließen. Vielen Dank, Herr Zimniok.
Sehr gerne.